People Behind Technology.
Der Rode und Schwarz Podcast über Technologien der Zukunft und innovative Köpfe, die diese vorantreiben. Mit Lorena Messmann-Vera.
Hallo zusammen und Max Henninger.
Willkommen allerseits.
Von einem auf den anderen Tag waren die Büros ausgestorben. Firmenkomplexe verwandelten sich in der Lockdown-Zeit in leere Geisterstädte. Und wer konnte, wich ins Homeoffice aus. So schwierig die Zeit auch war, eine Erkenntnis konnte man daraus wirklich ziehen. Es hat doch einigermaßen funktioniert. Ja, viele brauchen tatsächlich nichts anderes als einen Laptop und eine funktionierende Internetverbindung zum Arbeiten. Ja, und möglich gemacht hat das auch die Tatsache, dass wir inzwischen wahnsinnig viel mit Cloud-Systemen arbeiten. Also statt direkt beispielsweise neben sich schwere, hochperformante Arbeitsgeräte zu haben, wählt man sich von zu Hause aus auf irgendeine Cloud-Verbindung ein und hat hier vollen Funktionsumfang. Und nicht zuletzt hat die Nutzung von Cloud-Diensten während der Corona-Zeit auch stark zugenommen. Und sie wird gleichzeitig von vielen als die Kerntechnologie der Digitalisierung beschrieben. Allerdings, während viele so euphorisch reden, plagen viele auch Sicherheitsbedenken. Fragt man die Unternehmen, die auf Cloud-Technologien verzichten, geben 75% an, dass sie Bedenken haben, dass unerlaubterweise auf ihre Daten zugegriffen wird. Ja, und so, wer über Cloud-Technologien redet, muss auf jeden Fall auch über Security-Themen reden. Und genau das wollen wir heute nämlich tun und hierfür haben wir uns heute den richtigen Experten für dieses Thema eingeladen.
Heute haben wir einen Mann zu Gast, dessen Vision die Entwicklung von Technologien ist, die den Menschen Sicherheit, Kontrolle und Datasouveränität im Web zurückgeben. Er ist Spitzenforscher, Unternehmer und Cybersecurity-Experte. Ich möchte Dr. Bruno Quint herzlich bei uns im Podcast willkommen heißen. Herr Quint, schön, dass Sie bei uns sind.
Danke, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns und wir hatten gerade im Vorgespräch schon so viel Spaß miteinander. Deswegen nochmal danke, dass Sie zu uns sogar hergereist sind, weil eigentlich arbeiten Sie ja in Darmstadt und ich habe es ja gerade schon gesagt, in der Corona-Zeit haben wir gelernt, wie viel wir miteinander auch remote machen können. Aber dass Sie trotzdem nur wegen uns heute nach München gekommen sind, das unterstelle ich Ihnen jetzt zumindest mal, dass es so war.
Ich wusste ja, welche angenehme Gesellschaft mich hier irgendwie erwartet.
Vielen, vielen Dank. Ja, Cloud-Technologie. Gleich die erste Frage dazu. Wir haben eine gewisse Verbindung zu Cloud. Ich glaube, das hatten ganz, ganz viele Leute heutzutage. Und unsere letzte Verbindung war, dass wir überlegt haben, als wir diesen Podcast aufgesetzt haben, wie wir eigentlich die Aufnahmen machen wollen. Und dann gab es mal, als wir recherchiert haben, mal die Möglichkeit, dass wir einen Podcast tatsächlich über eine Cloud hätten produzieren können. Also wir hätten uns irgendwo eingewählt, wir hätten eigentlich nur noch Kopfhörer gebraucht und Mikrofone, die hätten wir an PCs angeschlossen und die ganze Aufnahme, die ganze Speicherung, die ganze Verarbeitung wäre dann auf irgendeiner Cloud in den Tiefen des World Wide Webs vonstatten gegangen. Herr Quint, hätten wir Sie dazu eingeladen? Hätten Sie bedenkenlos zugesagt?
Nein. Also nicht für so einen Podcast, was wir jetzt hier machen. Aber es gibt durchaus natürlich Fragen, Diskussionen oder auch wenn man mit bestimmten Kunden diskutiert, die im Defense-Bereich oder sonst irgendwo arbeiten, die lehnen sowas natürlich vehement ab. Warum? Ganz klar, weil das ist wie, würden Sie ein Geheimnis auf eine Postkarte schreiben und mir schicken?
Ihn ja, vielen anderen nicht.
Ja, aber das ist allein schon die falsche Aufnahme. Weil wenn Sie mir eine Postkarte schicken, gibt es ja dazwischen ganz viele Hände, die nur so eine Postkarte aufnehmen und natürlich lesen können. Machen Sie es? Ja, natürlich machen Sie es. Also sowas kann natürlich passieren. Und eigentlich E-Mail verschicken und sowas ist wie Postkarten verschicken. Muss man sich einfach immer wieder so ins Gedächtnis rufen, weil es einfach bei uns so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Auch wenn man Zoom-Meeting, gut, jetzt hat man ein bisschen Verschlüsselung eingebaut. Zoom war am Anfang komplett unverschlüsselt. Ende zu Ende jedenfalls. Und man muss sich natürlich Gedanken machen, wenn ich sowas jetzt rausschicke, über was rede ich, was für interessante, sensitive Informationen gebe ich preis. Und ich glaube, heute werden wir nicht über Geheimnisse reden. Also es sind Dinge da. Aber manchmal spricht man über Projekte. Oder wenn wir uns jetzt zum Beispiel so Schulen anschauen, das ist ja ein ganz heißes Thema. Corona kommt jetzt gerade wieder in der vierten Welle. Ich habe gerade vorhin gelesen auf der Zugfahrt her, es sind schon wieder Ängste da, dass Schulen geschlossen werden müssen. Wir haben eine Verpflichtung dazu, natürlich unsere Kinder auszubilden. Und wie macht man sowas aber, wenn man die Informationen jetzt einfach so preisgibt? Und das hat schon, das ist schon ein bisschen haarig.
Das glaube ich Ihnen. Ich finde den Vergleich, den Sie gerade gemacht haben, sehr interessant mit der Postkarte. Weil letztendlich ist das etwas, was jeden Tag passiert, tausendfach. Oder man könnte auch Briefe nehmen. In Briefen werden sowas von große, wichtige Daten verschickt. Im Prinzip könnte man da auch sagen, ein bisschen überlegen kann man da auch, wer liest einen Brief mal, wer schaut da mal rein. Ich glaube nur, dass die meisten Leute sich inzwischen so sehr daran gewöhnt haben. Denken Sie, das ist ein entscheidender Faktor, der Gewohnheitseffekt, dass auf einmal Leute gar nicht mehr drüber nachdenken, was eigentlich in Clouds passiert?
Ja, definitiv. Also ich kenne noch Zeiten, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich noch Zeiten kenne, wo man so, sagen wir so, einen Zensus durchgeführt, dass man Leute gefragt hat, an was sie denn denken, wo sie wohnen. Und damals hat man sich dagegen gewehrt. Wenn ich heutzutage anschaue, was man alles freiwillig an Daten, Gigabyte an Daten eigentlich in irgendeine Cloud, Facebook oder sonst irgendwas hineinschiebt, das ist ein bisschen unverständlich für mich, weil man einfach vergessen hat, darüber nachzudenken, warum. Warum geben uns die Leute so eine Technologie an die Hand? Warum gibt es so tolle Sachen wie Siri und was es da so alles gibt? Das ist von der Technik her, bin ich begeistert. Aber ich habe es bei mir nicht eingeschaltet. Ich versuche das immer zu disablen, wo es nur geht. Wenn wir so das machen und Suchdienste von Google nutzen, mit was bezahlen wir? Mit was verdient Google sein Geld? Eigentlich nur mit unseren Daten. Und das müssen wir uns immer wieder so vor Augen führen. Wir zahlen für alles. Entweder nehme ich bezahlte E-Mail-Accounts oder ich nehme offene E-Mail-Account, die nichts kosten. Dann muss ich aber klar werden, irgendeiner will davon profitieren. Denn schenken tut einem niemand was in der Cloud.
Richtig. Herr Quinn, Standard-Security-Lösungen und alltäglich Cloud-Sicherheitsmethoden sind nicht genügend. Wenn wir uns in den letzten Jahren erinnern, vielleicht ein Ereignis, die die Welt dieses Bewusstsein von Daten gemacht hat, war, als Edward Snowden die Daten einfach nach Hause kopiert hat und mit nach Hause mitgenommen hat. Oder 2 Jahre später diese Cyberattacke an den Bundesregierung, wo ein Agent, also ein Cyberkriminell, sogar bei Angela Merkel Rechner ankam. Ist Verschlüsselungsarten das Stichwort? Wie funktioniert jede und warum reichen diese nicht aus?
Ja, Verschlüsselung ist auf alle Fälle ein guter Ansatz, um sowas zu machen. Nur man muss sich mal Gedanken machen, man shared Daten in der Cloud, das ist das Schöne, ich lade sie irgendwo hoch, dann sind sie von überall in der Welt zugreifbar, wenn ich jemand die Erlaubnis gebe. Verschlüsselung hilft da, weil ich kann jetzt hier verschlüsseln, dann sage ich meinem Gegenüber, du, der Schlüssel ist das und dann haben wir einen gemeinsamen Schlüssel und können darauf zugreifen. Wunderbar, geht klasse, ist auch ziemlich sicher, solange die Algorithmen sicher sind. Nur was passiert, wenn ich da oben mit den Daten arbeiten will? Und wenn ich mit Daten arbeiten will, darf ich sie nicht verschlüsselt hochladen. Denn sonst kann keine Applikation da oben irgendwas mit anfangen. Das heißt, um richtigen Benefit aus den Applikationen der Cloud herauszuholen, muss ich die Daten unverschlüsselt lassen, weil sonst funktioniert eine Cloud nicht. Und das heißt, ich habe sie unverschlüsselt oben. Nur wenn ich sie unverschlüsselt oben habe, dann kann jeder reinschauen, der da oben ist. Und wir müssen ein bisschen unterscheiden, auch was sind so Standardmethoden, mit denen wir jetzt die letzten Jahrzehnte lang gelebt haben.
Ja.
Das waren Virenscanner, waren Firewalls, alles toll. Spielt aber in der Cloud eigentlich eine untergeordnete Rolle. Weil so Ansätze, dass man sich gegen Angriffe von außen schützt, hat man heutzutage im Griff. Selbst wenn wir jetzt mal Ransomware außen vor lassen, was ein bisschen meistens auf individuelle Themen wieder zurückzuführen ist. Aber eigentlich können die Leute heutzutage hier, wenn ich hier im Netz bin, in der Rode und Schwarz, fühle ich mich sehr sicher, weil die Leute haben das hier gut im Griff. Mm. Die machen sehr, sehr viel.
Ja.
Aber dann bin ich in einem abgeschlossenen Bereich, in einer Security Domain, in der Firma. Alles wunderbar. Funktioniert. Macht sich doch keiner von uns Gedanken. Nur diesen Trust-Anker, den habe ich in der Cloud nicht mehr. Mm. Und das muss man einfach, wenn ich damit arbeiten will, wiedergewinnen.
Ja. Also Tatsache, wir nutzen alle Clouds in vielfacher Weise. Das war mir tatsächlich auch selber gar nicht bewusst, dass unverschlüsselt die Daten dort oben liegen. Sehen Sie?
Ja.
Man sollte viel mehr Bewusstsein herstellen. Das versuchen wir heute auch.
Ja, richtig. Aber welche Methoden gehen die Angreifer vor?
Ja, gut. Also jetzt muss ich wieder auf den Snowden zurückkommen. Was hat uns Edward Snowden uns alles erzählt? Also ich kann dich nur jedem empfehlen, lest das Buch, schaut euch den Film an, schaut nach, was Snowden da alles gemacht hat. Weil vieles, was damals uns so unverständlich war, das ist nichts anderes als heutzutage als so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich kenne Anbieter, zum Beispiel von Software, die auch für die NSA arbeiten, die scannen jeden Tag zig Milliarden, Trilliarden an E-Mails. Man muss sich das vor Augen halten, was da oben alles passiert. Alles wird gescannt, alles wird untersucht nach Stichworten. Man möchte daraus lernen. Vorzugsweise natürlich wegen Terrorgefahren. Aber die größte Gefahr ist eigentlich, was wir jetzt neuerdings haben, ist natürlich, wenn wir auf amerikanischer Software in amerikanischer Cloud arbeiten, gilt der sogenannte Cloud Act. Der Cloud Act wurde 2018 von der amerikanischen Regierung definiert und bedeutet einfach, überall dort, wo mit amerikanischer Software, mit amerikanischen Firmen irgendwo Daten liegen, auch in Deutschland liegen, kann darauf zugegriffen werden. Und das ist eigentlich für mich die größte Gefahr. Ich habe nicht mehr Angst vor Hackern. Also ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand in eine Microsoft Cloud eingebrochen ist.
Ja.
Perimeter Security ist wunderbar. Das Ding funktioniert eigentlich richtig gut. Bei Google und Amazon genauso. Aber was wir sehen, ist natürlich, wenn ich solche Daten hochlade, ich gebe die Daten einem Provider. Das ist ein amerikanisches Unternehmen oder ein chinesisches oder irgendwas anderes. Und die können auf diese Daten auch per Gesetz einfach zugreifen.
Ja.
Und das ist etwas, was wir uns natürlich vergegenwärtigen müssen. Wenn wir Daten hochladen, amerikanische Dienste, Aufklärungsdienste, sind immer zur Wirtschaftsspionage verpflichtet, im Gegensatz zu unseren Diensten. Und da oben wird natürlich alles sich angeschaut, was ich da oben habe. Mhm. Und wenn wir jetzt hier Daten von unserer Software oder sonst was hochladen würden, wäre selbstverständlich, dass da oben mitgelesen wird, was wir alle so tun. Also dürfen wir es nicht tun.
Insbesondere, weil es die Infrastruktur ja auch schon gibt. Es ist ja eben nicht mehr so, dass einzelne Menschen einfach nur willkürlich sich Mails anschauen, sondern weil es systematisch mit irrsinnig aufwendigen Programmen, fast schon wie Google quasi, eine Art Google für solche Mitarbeiter, so etwas durchsucht werden kann. Ja.
Und es wird gemacht. Also Google hat seine Data Analytics-Applikation nicht umsonst so gut gemacht. Die sind weltweit führend. Die können es richtig, richtig klasse machen. Datenanalyse von Big Data, die analysieren uns jeden Tag, wie wir surfen, was wir dort machen, passiert einfach, weil wir unseren Android nutzen, weil wir unseren Browser nutzen und passiert einfach, dass das alles da oben mitgelesen wird. Aber wir müssen uns natürlich klar werden, wir werden getrackt da oben, werden gemessen. Microsoft kann Efficiency messen, über unsere Arbeit machen, wie lang, wie schnell, habe ich an welchem Dokument gearbeitet. Ist alles da. Wir haben uns früher über Telemetriedaten auf Windows 10 aufgeregt.
Ja, das ist interessant, ne? Die Verschwörungstheoretiker picken, die haben so viele Möglichkeiten, dort über Probleme zu reden, aber picken sich genau das raus, was vollkommen irrsinnig ist. Aber es gibt so viele andere Sachen, die wirklich reale Bedrohungen für uns sind. Also
ja, mein
total
Name ist Bruno
spannendes
Grinch, das stimmt schon
Thema,
mal.
Was, glaube ich, jeden von uns betrifft, wo wir sensibilisieren werden müssen dafür. Das versuchen wir heute zu machen. Und zwar von einem absoluten Experten. Ich sagte es eingangs. Jetzt lassen Sie uns einmal kurz ein bisschen noch kennenlernen, wer hier jetzt schon 10 Minuten so spannende Fakten von sich gegeben hat. Herr Quint, wir haben für Sie zu diesem Zwecke einen Lebenslauf geschrieben. Einfach mal Ihr Leben aus unserer Sicht formuliert. Da würden wir Sie bitten, wollen Sie den vielleicht einfach mal vorlesen und danach reden wir mal darüber und Sie können ihn kommentieren, ob wir das gut gemacht haben oder nicht.
Ja, mein Name ist Bruno Quint, das stimmt schon mal.
Mhm.
Ich schwebe auf Wolke Sicherheit. Ja, ich habe eine gewisse Sensitivität, was Sicherheit in der Cloud betrifft. Mhm. Ich bin ein absoluter Fan von Cloud-Applikationen, von Cloud-Techniken, weil da ist wirklich die Zukunft, muss man sehen.
Ja.
Aber wir müssen lernen, verantwortungsbewusst für uns und auch für alle anderen mit umzugehen.
Ich hoffe, dass ich habe versucht, in den nächsten Absatz das rauszuarbeiten. Wolke Sicherheit ist der Slogan, der Claim dahinter. Schauen wir mal, ob Sie sich jetzt gleich wiederfinden.
Als Director Cloud Security arbeite ich daran, einen technischen Fortschritt voranzutreiben, indem wir die Kontrolle über unsere Daten behalten. Definitiv richtig. Der Umgang mit Big Data, also riesigen Datenmengen, ist bei mir aus meinem Studium der Physik bestens bekannt. Auch durchaus richtig. Schon als Kind lautete mein Berufswunsch Kernphysiker. Ja gut, so mit 15, 16 hatte ich mich dazu entschieden.
Also fast als Kind. Ja.
Hätte ich damals bestimmt nicht hören wollen, dass ich dann noch Kind bin. Ja. Denn ich wollte schon immer wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das stimmt sogar. Ja. Wer sind unsere Elemente entstanden? Ja, wie ist das Universum entstanden? Auch richtig. Also, dass mich das interessiert, ja. Was geschah beim Urknall? Darunter mache ich es nicht. Das ist ein bisschen, ja.
Wenn das marketingtechnisch, ja. Genau.
Als Wissenschaftler in Gesellschaft für Schwerinforschung bin ich meinem Traum nahe gekommen, konnte neue Elemente wie das Darmstadium erschaffen. Da war ich nicht mehr ganz dabei. Ich habe beim Borium, Hassium und Meitnerium mitgearbeitet. Das war 107 oder 8 oder 9. Aber Darmstadium ist 110, damals war ich schon aus der Forschung wieder raus. Wir haben zwar die ersten Anzeichen damals gesehen, aber wir haben uns nicht getraut, das anzumelden, weil das war zu unsicher damals,
ja,
noch.
Ja, aber dann lassen Sie uns das Begriff Darmstadt streichen durch Hassium und dann im nächsten Satz ersetzen Sie Darmstadt durch Hessen.
Ja.
Dann passt auch wieder. Dann passt, oder?
Genau.
Das stimmt, ja. Der Name ist Programm. Wir arbeiten schließlich in Hessen.
Ja.
Mit der 90er Jahre bin ich dann quasi in die Wirtschaft gegangen, Softwareindustrie. Habe dann 2003 meine eigene Firma gegründet. Mhm. Und ja, stimmt. Also das ist der Satz, den sie liebt. Das hat ja nicht zu wissen, wie mein Leben in 10 Jahren ausschaut. Das stimmt definitiv. Denn ich hatte es mal so erzählt, dass man natürlich, wenn man im öffentlichen Dienst in der Forschung so arbeitet, dann hat man einen ziemlich regulierten Lebenslauf. Mhm. Man bekommt halt eben dann in seiner Karriereplanung ziemlich straight angezeigt, wohin man landen wird. Mhm. Statt mit Schwerjungen arbeite ich heute in luftigen Wolken und bin in der Überzeugung, Sicherheit und technischer Fortschritt stellen keine Gegensätze dar. Das stimmt definitiv.
Ich glaube, das ist das Wesen eigentlich Ihrer Arbeit und Ihrer Überzeugung. Das haben wir im Vorgespräch ja auch schon thematisiert. Viele stellen sich das immer als Gegensatz vor. Nach dem Motto, die einen wollen den Fortschritt und es gibt die anderen, die das blockieren, weil sie sagen, das ist ja alles so unsicher und macht das nicht. Das führt uns alle ins Verderben. Bei Ihnen ist ja der Ansatz genau andersrum. Sie sagen ganz klar, technischer Fortschritt ist notwendig und es ist so viel möglich, aber lasst uns aufpassen und dabei Bewusstsein erhalten.
Wir dürfen nur nicht zu gutgläubig werden. Wir dürfen nicht glauben, dass alles da draußen in der Cloud oder sonst irgendwo, dass es niemand interessiert, was wir tun, dass unsere Daten da oben sicher sind. Wir müssen einfach auch wieder als Europäer selbstbewusster werden, dass wir eigene Technologien entwickeln und nicht nur alles übernehmen, sondern dass wir selbst kreativ werden und die Dinge in eigene Hände nehmen. Dass wir kontrollieren, auch das, was wir in fremden Clouds machen, dass es weiterhin uns gehören soll.
Ja. Als Sie 15 Jahre alt waren, da gab es Gott sei Dank noch nicht die großen Fragen nach Cloud Security. Dafür gab es andere große Fragen in Ihrem Leben. Wir haben es reingeschrieben. Wie ist das Universum entstanden? Was geschah beim Urknall? Und dann haben Sie sich entschlossen, Kernphysik ist der Beruf, den ich nachgehen möchte. Wie kommt man dazu als 15-Jähriger, dass Kernphysik einen fasziniert?
Man könnte sagen, pubertäre Fantasien oder sowas.
Die sich aber ganz schön lange gehalten haben.
Ja, ich habe mich dafür schon immer interessiert. Also das waren schon immer so Themen, mit denen ich mich damals beschäftigt habe. Und das waren so Fragestellungen, die gekommen sind und die man hat eben gesagt, wie löst man so etwas? Und wie löst man halt eben eine oder die andere Frage in diese Richtung? Und das ist ein ganz spannendes Gebiet, die Natur, Universum. Das ist schon etwas, was den Menschen ja auch bewegt, vorwärts zu gehen. Ich meine, wodurch kann Innovation überhaupt machen? Wenn man drüber nachdenkt, woher wir kommen, wo gehen wir, woher kommen die Materialien her, die Elemente? Und sowas ist schon meines Erachtens sehr, sehr spannend.
Ja, und am Ende, also Sie haben eigentlich in das Team, wo diese Elemente, die mit Atomnummer 107, 108 und 109 entdeckt haben, in die eigentlich heutzutage in die periodische Tabelle zu finden sind. Und Sie haben mit diesen Elementen gearbeitet. Wie war diese Zeit in der Forschung?
Spannend. Das war sehr spannend, weil das sind so, man macht Dinge, die nur niemand anders gemacht hat. Man betritt quasi als erstes irgendeinen Bereich in der Wissenschaft, wo man nur nicht weiß, wie es geht. Und das ist spannend. Ich finde es immer spannend. Ich finde es auch jetzt spannend, Dinge zu machen, die nur niemand gemacht hat. Und das ist eigentlich das, was uns, glaube ich, als Menschheit immer so antreibt.
Ja.
Dass man immer irgendwo vorangehen will und sagen will, das haben wir noch nicht erforscht, gut, also lass uns anfangen.
Aber so spannend die Zeit dann für Sie war, sind Sie dann in die Wirtschaft gegangen?
Ja.
Wir haben es Ihnen ja frecherweise reingeschrieben und unterstellt. Sie lieben es nicht zu wissen, was in 10 Jahren in meinem Leben passiert. War das einer der Gründe damals?
Unter anderem auch, ja. Das ist natürlich ein Wandel. Man ändert sich natürlich auch mit der Zeit. Mhm. Also Forschung ist natürlich immer noch spannend. Aber Nobelpreis kriegt man nicht so jeden Tag mal zusammen. So eine, das muss man schon sehr, sehr viel arbeiten. Und das ist natürlich etwas, was macht man als Kernphysiker eigentlich? Man überlegt sich natürlich Modelle, ja, aber die meiste Zeit sitzt man nicht am Rechner.
Ja.
Man muss seine Datenmengen irgendwie, Big Data damals auch schon, für damals hat man auch Big Data gehabt, man muss die Big Data analysieren. Man muss sich überlegen, okay, welche Modelle könnte ich wie dort nachweisen, dann muss man sehr viel programmieren, nachschreiben. Und das ist das, was man eigentlich dann macht. Und dann irgendwann merken es halt ein paar andere und sagen, magst du nicht rüberkommen zu uns? Und dann irgendwann erliegt man halt eben diesen Verlockungen.
Ja, das verstehe ich gut. Aber genau, und dann sind Sie rübergekommen und nicht, wie ich es reingeschrieben habe, indem Sie erstmal die Firma gegründet haben, sondern dann waren Sie viele Jahre bei
Software AG. Ich habe bei Software AG angefangen.
Aber dann gab es ja bei Ihnen wirklich die große Entscheidung in der Wirtschaft, nun zu sagen, so, jetzt traue ich mich hinein in mein eigenes Unternehmen. Was war da der Grund dafür?
Ich wurde irgendwann mal in der freien Wirtschaft Vorstand von einer IT-Firma. Und habe dann dort gelernt, dass wenn man Vorstand ist und ein Aufsichtsrat anderer Meinung hat, nicht unbedingt die volle Freiheit hat, seine Ideen und das, was man eigentlich machen möchte, umzusetzen. Und weil ein Vorstand ist auch nur, ja, hat zwar ein bisschen, früher dachte ich immer, okay, da hat man dann volle Gestaltungsfreiheit, aber man ist sehr, sehr eingeschränkt, weil auch ein Vorstand definiert, was da gemacht wird. Und das war damals halt eben auch so eine Dotcom-Zeit, also viel, viel Hype und IPO und also Börsengang und sowas halt eben vorausgeplant. Da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, was man da macht und wie man das Ganze anfasst. Ja, und ich meine, ich habe ganz gerne Ideen. Ich möchte auch irgendwas mit diesen Ideen umsetzen und erreichen, auch als Firma. Und wenn dann strategische Themen auf einmal reinkommen, ist komplett Gegenteil für einen Verlangen, dass man dann statt nach vorwärts zu gehen, seitwärts gehen muss. Ist dann nicht immer das Ideale.
Ja, und dann kommt die Entscheidung, der eigene Chef sein zu wollen und die Ideen umzusetzen. Und dann kam Rode und Schwarzen hat gesagt, wir wollen sie.
Ja, es gab so ein paar Wirrungen noch damals. Ja. Aber letztendlich sind wir dann irgendwann mal zu, 2017, nicht irgendwann, 2017 sind wir zu Rode und Schwarz gekommen. Im Großen und Ganzen ist das Team zusammengeblieben. Was wir auch mögen, ist, wir arbeiten gerne auch mit jungen Leuten zusammen. Mhm. Also wir ziehen gerne junge Leute direkt von der Uni zu uns rein, ins Team, bilden sie aus. Also das Beste, was man haben kann, man lernt die Leute so 1-2 Jahre als Student kennen und dann übernimmt man sie dann. Also das Beste, was, weil dann wissen die, wo es lang geht. Habe ich schon in meiner Firma so gemacht und die Leute waren auch meistens sehr, sehr treu, dass die irgendwann mal nach etlichen Jahren dann trotzdem mal weggehen. Das ist, kann man niemandem verübeln.
Klar.
Das ist schon etwas, was man immer akzeptieren muss.
Klar.
Aber schön ist, wenn man immer wieder mit denen zusammenkommt und sich noch trifft und Bierchen trinken kann. Und beim Messen sieht man sich ja dann öfter mal. Das ist schon okay.
Und man weiß, dass derjenige, den man da gerade trifft, dass der aus der eigenen Firma herauskommt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schönes Gefühl. Da passt natürlich Sie auch sehr gut zu Rode und Schwarz. Was haben wir hier für eine Betriebszugehörigkeit? 11,4 Jahre im Durchschnitt. Und damit sind wir natürlich weit herausragend zu anderen IT-Unternehmen. Und deswegen, ich glaube, dass bei uns genau diese Idee von Ihnen auch gelebt wird. Wer einmal hier anfängt, bleibt hier auch gerne. Und das sehen wir bei den Studenten eben auch immer wieder. Also ich glaube, das passt super. Aber das Experiment alleine lohnt sich ja schon. Und
absolut.
Genau. Und damit sind wir auch bei Ihnen wieder, was Experimente angeht. Sie haben viel erlebt, jetzt angekommen als Direktor für Cloud Security bei Rode und Schwarz. Wollen wir einfach an dieser Stelle mal tatsächlich nochmal das Thema genau näher umreißen, Cloud Security, respektive erstmal Cloud selber. Wir haben schon angefangen, vorhin über die Cloud zu reden. Aber wir alle nutzen es. Können wir trotzdem mal versuchen, irgendwie eine Vorstellung zu kriegen, was ist denn eine Cloud eigentlich? Können Sie es basal erklären?
Naja gut, ein Rechenzentrum kann man sich irgendwie vorstellen. Man hat so 2-3 Reihen Racks da unten irgendwo im Keller stehen. Vorne ist eine Stahltür, die irgendwo nicht jedem zugänglich ist, vielleicht nur mit besonderer Genehmigung. Und dann hat man da unten halt eben seine Rechenleistung stehen, die wir jetzt für Rode und Schwarz, für 10.000, 12.000 Mitarbeiter vollkommen ausreichend ist und was da läuft. Eine Cloud ist etwas, wo man sagt, okay, man hat keine eigenen Racks mehr, sondern man migriert so etwas in Rechenzentren, die europaweit irgendwo stehen. Ich durfte mal das Rechenzentrum von Microsoft in Amsterdam besichtigen und in Redmond. Und wenn man in Amsterdam reinkommt, das sind Hallen, die Fußballfelder groß sind. Sie haben uns dann das Ganze mal dort gezeigt. Das ist eine Maschinerie, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Das ist wie, wenn ich daheim einen PC habe und hierher komme und die Server sehe, sage, ja, das ist aber eine ganze Größenordnung mehr. Aha. Und wenn ich dann in so eine Halle reinkomme, wo Microsoft eigene Windkraftwerke gebaut hat, wo man quasi riesige Klimaanlagen sieht, weil die müssen alle gefahren werden. Wenn da unten ein Rack irgendwo nicht mehr funktioniert, wird das Rack rausgefahren, durch ein neues ersetzt.
Ja.
Und dann werden die Festplatten da drin einmal durchbohrt und dann rausgeladen. Das ist eine Industrie, kann man sich nicht vorstellen. Aber nur so kann ich effizient und kostengünstig arbeiten. Ja. Und nur so kriege ich eigentlich so skalierbare Themen mit rein. Wenn ich heutzutage jetzt ein Geschäft gründen würde, müsste ich mir Gedanken machen, wie viel Server brauche ich, wie viel investiere ich, was muss ich dort. Wenn ich in Cloud gehe, sage ich, okay, ich fange klein an, skaliere. Wenn ich mit meinem Geschäft wachse, skaliere ich das Ganze hoch, miete mir halt eben mehr im Rechenzeit. Alles wunderbar. Das ist modern. Das ist richtig schön. So kann man arbeiten. Aber ja, das Aber ist natürlich etwas, das ist halt eben eine fremde Infrastruktur. Hier habe ich, also wenn ich hier ins Rechenzentrum gehe, kann ich im übertragenen Sinn immer die Hand am Schalter haben, die Hand am Kabel haben und wenn irgendwas passiert, ziehe das Kabel einfach raus. Da passiert nichts mehr. Oder schalte irgendeinen Rechner ab oder so. Das kann ich beherrschen, das kann ich irgendwie mit umgehen. In einer Cloud kann ich das nicht mehr. Egal, was einem jemand erzählt, muss ich auch so vorstellen, eine Cloud ist so ein, ich habe so einen OpenStack irgendwo oder einen Azure-Stack und diese Stacks sind einfach Programme, die leben. Das heißt, die kann ich nicht einfach abschneiden, isolieren und sagen, die laufen jetzt mal irgendwie unabhängig von uns. Die müssen immer wieder quasi Updates bekommen, die müssen nach draußen telefonieren, die müssen einfach sehr, sehr vieles tun. Das ist nichts, was ich irgendwo auf eine Festplatte oder sonst was draufkopieren muss. Das muss einfach überall sein. Mhm. Und nur dann ist eigentlich eine Cloud-Infrastruktur richtig umgesetzt.
Ja, das heißt sozusagen, die Probleme oder die Security-Risks kaufen wir uns automatisch damit ein, wenn wir eine Cloud nun mal so betreiben, wie man sie halt betreiben will.
Ich muss einfach akzeptieren, dass eine solche Infrastruktur eine Zero-Trust-Infrastruktur ist. Die ist per se unsicher.
Ah.
Und per se unsicher bedeutet, auch niemand sollte an der Stelle einfach glauben, wenn einem irgendein Hersteller sagt, du, das ist schon sicher. Das liegt im Rechenzentrum in Frankfurt. Ah, wir geben es nicht raus, wenn wir nicht mit der Pistole gezwungen werden. Ja, das ist natürlich gelogen, weil da muss nur einfach eine Anfrage kommen von irgendeiner amerikanischen Behörde, und es sind, glaube ich, 13, die das dürfen. Die sagen einfach, gib mir doch mal die Daten von Bruno Quint, und dann geben sie Daten von Bruno Quint raus. Ja, und dann ist es halt einfach so. Microsoft kann nichts dazu. Und Microsoft selbst veröffentlicht ja auch an der Stelle die Statistiken, wie viel Daten werden jetzt an behördliche Anfragen pro Jahr zugelassen. Und man kann es selber nachlesen, also knapp 50.000 weltweit, die halt eben Anfragen nur bei Microsoft durch sind. Und das sind alles angeblich ja nur die Anfragen, die terroristisch im Hintergrund, kriminelle Akten oder sonst irgendwas da ist. Mhm. Erstaunlicherweise ist Deutschland an Nummer 2 der Länder, gesetzt nach USA.
Ach, ja.
Okay.
Ja, verstehe. Mhm.
Ich habe gelesen mit circa 7.000 Anfragen, ne?
Ja, also knapp 8.000. Also in Deutschland sind es knapp 8.000 Anfragen, die wir halt eben im halben Jahr bekommen. Also im ersten halben Jahr diesen Jahres hatten wir, Microsoft ist ja sehr, sehr ehrlich und sehr gut, hat das Ganze veröffentlicht und hat das Ganze so rausgegeben, dass wir halt eben wirklich anscheinend es wert sind, dass halt eben 8.000 Nachfragen amerikanische Behörden nach deutschen irgendwie Aktivitäten passieren.
Okay, also das betrifft einerseits einfach nur Daten, die ich auf einer Cloud speichere, andererseits aber auch Anwendungen, die ich über die Cloud laufen lasse, wo ich dementsprechend natürlich dann auch Daten hineingebe, um sie rausziehen können muss.
Also gut. Jetzt kommen wir, jetzt müssen wir ein bisschen Detail.
Ja, detailliert. Gerne.
Also, was ist überhaupt gefährdet in der Cloud?
Genau.
Was sind denn eigentlich Use Cases? Wonach fragen Kunden nach? Also, die Mehrzahl unserer Kunden fragen nach europäischen Datenschutzbestimmungen, also DSGVO. Speziell jetzt nach dem Schrems II-Urteil im letzten Jahr, wo der Europäische Gerichtshof festgestellt hat, dass der Privacy Shield, das war das Abkommen zwischen Europa und USA, das Privacy Shield, wo USA damals gesagt, ihr könnt uns ruhig die Daten geben, wir tun nichts. Ja, also so wie wenn ich joggen gehe und der Hund kommt vorbei, der tut nichts, der will nur spielen. Ja. Also ja, und da hat der Europäische Gerichtshof also Max Schrems ist ein europäischer und österreichischer Datenschützer, der hat gegen Facebook geklagt. Und der Europäische Gerichtshof hat letztes Jahr das Urteil gefällt. Privacy Shield gilt nicht mehr und Daten dürfen nicht mehr so ohne weiteres amerikanischen Providern gegeben werden. Heißt natürlich, ich habe dann zwei große Themen. Ich darf nicht mehr personenbezogene Daten. Was sind personenbezogene Daten? Es sind auch die Identitäten der einzelnen Personen. Das heißt, wenn ich mich mit bruno.wind@rode-und-schwarz einlogge, ist das eine globale ID. Und eine globale ID ist etwas, was laut Schrems II-Urteil nicht mehr gemacht werden darf, weil damit kann jeder mich tracken, was ich eigentlich in der Cloud mache. Das ist eigentlich ein Verstoß gegen Schrems II, gegen europäisches Datenschutzgesetz, wenn ich mich mit meiner ID in Azure AD anmelde. So, und das waren die zwei Themenbereiche. Das ist das DSGVO-Thema. Das nächste Thema sind natürlich zum Beispiel Forschungsdaten. Wir haben Biotechnologiefirmen, sagen wir es mal so. Mhm. Biotechnologiefirmen in Deutschland, die an Corona-Wirkstoffen geforscht haben. Die Forschungsergebnisse, wenn die in der Cloud liegen, kann jeder abgreifen. Möchte man das Intellectual Property-Themen. Durch Cloud Act wissen wir, dass sowas gemacht werden kann. Wenn man seinen Snowden gelesen hat, weiß man sowieso. So, und dann gibt es noch das Thema regulierte Daten. Also wir, Rode und Schwarz, sind geheimschutzbetreut. Wir haben Daten, die der Exportkontrolle unterliegen. Regulierte Daten sind auch zum Beispiel VSNFD-Daten, also eingestufte Daten bei uns. All das sind Themenbereiche, wo wir jetzt dran sind, jetzt mit unserem Produkt, wie wir lösen können, dass wir sowohl die DSGVO lösen können, dass wir auch hochsensitive Daten in der Cloud schützen können, dass ich in der Cloud arbeiten kann, dass ich trotzdem damit arbeiten kann. Und wir müssen auch in der Lage sein, sowohl eingestufte Daten als auch zum Beispiel sowas wie Exportkontrolle mit Daten nachzuvollziehen. Gerade wir sind so ein schönes Beispiel, wir müssen es einfach machen.
Das ist nämlich das Stichwort, weil das eine sind die technischen Lösungen, die jetzt zum Beispiel für Firmen, glaube ich, sehr, sehr essentiell und relevant sind. Aber was mache ich jetzt, wenn ich zu Hause bin und am liebsten wieder Fotos teilen möchte und jetzt, okay, weiß, Dropbox ist vielleicht nicht das Allerbeste oder sollte ich nicht alle Bilder teilen? Worauf kann ich achten?
Wenn man es wirklich machen möchte, dann müsste man im Prinzip schauen, dass man Dropbox nicht alle seine Bilder schickt.
Ja.
Also ich habe es auch mal gemacht. Ja, ich habe auch Google meine Bilder überlassen und bekomme jetzt immer noch regelmäßig Erinnerungen. Was haben Sie vor 5 Jahren gemacht? Wo ich sage, hey. Ja, also ich habe jetzt angefangen, alles zum Beispiel nur bei mir privat in meine eigene Cloud, also in mein eigenes NAS reinzulegen. Mhm. Also sowas kann man sich sehr günstig und simpel hinstellen, hat dann sein eigenes System, kann da ein bisschen die Hand drauf, den Finger drauf haben. Also, dass ich nicht alles immer gleich nach draußen gebe. Ich mache es auch nicht ganz so konsequent. Ich nutze natürlich auch E-Mail. Und verschlüsselt E-Mail nicht. Also ich habe nur einen Partner, das BSI, mit dem ich verschlüsselte E-Mails austausche. Ja. Mit denen muss ich das machen. Aber ansonsten, wir müssen uns einfach bewusster werden, was tue ich da oben alles. Aber ich habe kein Facebook-Account mehr. LinkedIn nutze ich nur noch das für das Notwendigste, was ich an der Stelle brauche. Wir brauchen diese Medien, ja. Aber Ich mache nicht mehr alles offen.
Für mich ist es ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich denke, ich habe jetzt einiges Neues dazu gelernt, insbesondere was Sensibilität angeht. Herr Quint, ich glaube, wir können über das Thema noch ewig lang reden. Sie müssen einfach nochmal wiederkommen zu uns und wir müssen noch an manchen Seiten nochmal tiefer einsteigen in die gewissen Themen.
Gerne.
Genau. Also vielen lieben Dank für den kleinen ersten Einblick. Ich glaube, was klar geworden ist, dass Cloud Security nicht nur ein Thema ist, was Firmen angeht, sondern was jeden einzelnen User angeht, wo man Sensibilität braucht und wo es allerdings eben auch technische Lösungen gibt, die in der Entwicklung sind. Wir haben über eine davon gesprochen. Und was noch alles kommen wird, dafür laden wir Sie gerne wieder ein und schauen, was es noch so gibt am Markt.
Dankeschön auch an Sie für die Gelegenheit, darüber mit Ihnen darüber zu plaudern. Hat mich gefreut.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Alles Gute Ihnen und danke, dass wir heute über stabile Sicherheitskultur sprechen konnten.